Einen wunderschönen guten Morgen. Ihr hört Insert Moin Folge 1335 oder 1335, müssen wir jetzt auch irgendwie so, dass das so wie bei Anno oder so, die haben immer gesagt, es heißt 2005. Bei mir kichert der Manu, guten Morgen.
Na, guten Morgen.
Und den Spezialexperten für unser heutiges Thema haben wir uns eingeladen, und zwar den Michi von GameTube und GameStar. Guten Morgen.
Guten Morgen, darf ich auch noch kichern?
Ja. Ich bin froh, dass ihr nicht die Synchronsprecher jetzt von Arkham Knight seid.
Ja, hättest du das Spiel mal auf Deutsch gestellt, dann wäre dir das Essen aus dem Gesicht gefallen.
Nee, aber Michi, du bist echt unser Batman-Experte. Ich habe es nämlich just im Vorfeld zu dieser Folge, habe ich nochmal schnell diese ganzen Gästetags nachgetragen bei uns im System für die Folgen, die zwar schon drinstehen auf der neuen Seite, aber wo noch keine Gäste getaggt waren. Und da habe ich einfach eingegeben, Suchbegriff Batman und dann automatisch Stapelverarbeitung Michael Obermeier hinzufügen. Warst du da immer irgendwie eingeladen. Und deswegen war das natürlich für uns vollkommen klar im Vorfeld schon, dass wir da auch über mit dem Spiel mit dir reden wollen.
Ja, ich freue mich, dass ihr mich zu sowas immer einladet, weil in der Regel sagen alle jetzt, hau ab mit deinem Batman-Scheiß.
Was? Wer sagt denn sowas?
Verzeih es deiner Oma, deinem Friseur. Na, aber ich freue mich, dass ich hier sein darf.
Wir machen das. In dem Zuge könnte man auch auf deine Batman-Videos hinweisen, oder? Du hast, glaube ich, so eine ganz ausführliche Batman-Historie gemacht.
Seit x Jahren mache ich für die GameStar eine Batman-Videospiel-Historie, in dem eben alle Videospiele zum Thema Batman aufgelistet und erklärt sind. Und es ist leider Gottes nicht das nächste große Minecraft, also es wird von Abrufzahlen nicht gerade zerbombt, sagen wir es mal so, aber.
Liegt vielleicht auch am Moderator?
Ja, vermutlich. Also ich muss auf jeden Fall meine Chefs, für jede neue Episode muss ich immer sagen, ja, aber ich mach's doch so gern und da mache ich noch 4 Videos, die erfolgreicher sind, okay? Ja, dann mach halt deinen Schmarrn.
Und dann immer die Kalkulation so, ja, da gehen jetzt irgendwie 80.000 Mannstunden in die Produktion dieses Videos und es schauen dann 8 Leute an oder sowas.
Ja, davon bin ich alleine 7, um nachzugucken, ob noch jemand geguckt hat.
Michi, wie hieß denn dieses Batman-Spiel mit dem Batmobil auf dem Amiga, wo man so eine da konnte man so ein Seil rausschicken, um 90-Grad-Kurven zu machen. Hast du das schon besprochen in dieser Reihe?
Das müsste einfach das Batman-Kinospiel sein.
Ja.
Auf Amiga. Ja.
Da ist da so eine Sequenz. Da musste ich die ganze Zeit dran denken, weil da gab es eben auch schon ein fahrbares Batmobil.
Ach ja. Ja, es gab in schon vielen Batman-Spielen ein fahrbares Batmobil, aber nie eins, das dabei so viel kaputt gemacht hat wie
in Arkham Knight. Das wollte ich nämlich gerade mal sagen. Dann steigen wir doch mal gleich mit dem Thema ein, weil ich glaube, nach dem Thema Batmobil werden Manu und ich sowieso kein Wort mehr miteinander reden, weil wir uns jetzt hier anschreien werden. Das Batmobil war die große Neuerung, ist ja auch immer als großes neues Ding beworben worden. Und es war so dieses, ja, jetzt auf der neuen Konsolengeneration haben wir endlich die Möglichkeit, die Stadt so zu bauen, also Gotham so zu bauen, wie wir das wollten und endlich auch die Grafikpower und die Rechenleistung, um dieses Batmobil reinzumachen. Und ja, das heißt, das ist im Prinzip so von ein paar Kleinigkeiten so die richtig große Neuerung, die jetzt das als Abschluss der Arkham-Trilogie mitbringt. Und ist meine Meinung zu diesem Batmobil.
Wir müssen vielleicht nochmal einen Schritt zurück ausholen, wer jetzt so sich fragt, wie Arkham Knight. Also das ist der dritte Teil der Serie, hast du ja schon gesagt, ne?
Trilogie. Also man kann sagen, dass es der vierte Teil ist. Wenn man das Origins rausrechnet, dann wäre es der dritte Teil von den Rocksteady Batman Spielen.
Wollte ich gerade sagen. Es ist eine Trilogie, weil das Arkham Oranges ist A, nicht von Rocksteady und B, spielt es ja auch von der Geschichte her davor. Also es ist natürlich die gleiche Genre, gleiche Spielart, aber zähle ich nicht so ganz dazu. Fühlte sich so ein bisschen wie so ein Add-on an. Genau, aber Arkham City und Arkham Asylum waren die zwei Vorgängerspiele, die ich beide sehr, sehr gut fand. Ging euch wahrscheinlich auch so. Wobei ich immer noch begeisterter Asylum-Fan bin, weil da irgendwie insgesamt so die Stimmung am besten rüberkam, fand ich.
Es ist ja nochmal eine andere Art Spiel. Asylum hat noch viel stärker diesen Metroidvania, ich kann dieses Wort nicht mehr hören, aber ich sag's doch.
Immer einen Schnaps trinken, wenn irgendwo einer Metroidvania sagt.
Ja, also es hat diesen, das ist alles noch viel, viel kondensierter, viel viel kleiner und kompakter, aber dafür auch raffinierter. Und es hat halt nicht so diesen, wir haben die hier 20 Quadratkilometer Gotham City hingestellt oder noch mehr, wie das ist, und jetzt mach mal, sondern es ist halt eher, es wirkt alles durchdachter und dadurch halt irgendwie wie das intelligentere Spiel so ein bisschen.
Mhm. Also ist, halt nicht ist so groß. Es auch, ja. Ja, bei Arkham City war dann schon so die Erweiterung, dass man quasi diesen Knast aufgebrochen hat auf den ganzen und jetzt mit Arkham Knight ist ja wirklich die komplette Halbinsel oder wie soll man es nennen, also so wie Manhattan halt quasi komplett frei. Es sind so kleine, so drei größere Inseln. Man sieht im Hintergrund noch, dass so eine Riesenbrücke dann ins Festland fährt, aber da kommt man nicht rüber. Aber es ist wirklich, wie du gesagt hast, ein riesen Spielfeld. Und hat ja, Vor-Nachteile.
So groß ist es doch eigentlich gar nicht. Also wenn man es jetzt mal mit irgendwelchen anderen Riesenspielfeldern vergleicht.
Ja, das ist nicht witzig oder so. Ja.
Genau, und also an jetzt irgendwie, selbst an den Assassin's Creed oder sowas kommt es an der Fläche her nicht ran. Aber ich finde
das. Aber ich würde sagen, es reicht mehr als vollkommen. Also
ja, das wollte ich auch überhaupt nicht sagen.
Mehr Stadt
dass haben. Ich finde das auch immer so fast ein bisschen nervig, wenn ich dann schon im Vorfeld höre bei so einem Open-World-Spiel, so, ja, das ist 50 mal so groß wie jetzt irgendwie der Vorgänger. Und dann habe ich schon immer so dieses, ach du Scheiße, wer soll denn das alles spielen? Wer soll denn diese ganzen Punkte auf der Karte abarbeiten? Deswegen finde ich das, sie haben da immer ein gesundes Mittelmaß, aber schon immer fand ich, auch bei City haben sie da ein gesundes Mittelmaß gefunden aus dem, was man so als Spielabenteuerplatz noch irgendwie akzeptieren und wahrnehmen kann, ohne dass man aber jetzt völlig erschlagen wird und sagt, ey, das ist ja so riesig, da ich muss ja 2 Stunden überhaupt fahren, um ans andere Ende der Karte zu kommen. Und
was man also an der Stelle aber auch dazu sagen muss, ist, im Gegensatz zu einer Assassin's Creed Spielwelt oder einer Witcher, gut, ich habe Witcher nicht viel gespielt, da kann ich nicht viel dazu sagen, aber im Vergleich zu einer Assassin's Creed Spielwelt finde ich das immer nahe am Wahnsinn, was die da an Details in diese Spielwelt eingebaut haben. Hm. Also wie vollgestopft die mit Details ist und wenn du dir wirklich mal die Zeit nimmst und dich ein bisschen umschaust, was man da alles entdecken und finden kann, wo man sich hinterher denkt, warum habt ihr das eingebaut? Das finden vielleicht 1% aller Spieler sieht das vielleicht und ihr Deppen habt da irgendwie extra irgendwelche riesigen Modelle und Zeug und Poster in diese Welt gebaut. Niemand checkt diese Anspielung, außer vielleicht 1% der Leute, die spielen, aber die freuen sich halt dann erst.
Ich bin gerade eben vorhin auf einem Dach gelandet und habe mich so nach einer Mission umgeguckt und dann merke ich, dass zu meinen Füßen Golfbälle liegen. Und dann habe ich geguckt und dann war da wirklich auf dem Dach von einem Hochhaus, so in diesem Manhattan-Gebiet, waren da wirklich die Überreste von einer Cross-Golf-Anlage. Ja, haben wirklich
Leute ist
einfach
auch,
Golfplätze runtergepfeffert und du konntest es nicht angucken, du konntest damit nicht interagieren, es war einfach nur da, es war einfach nur Deko, aber es war cool.
Ja, ich wollte auch gerade sagen, das Schöne ist ja, es gibt auch dann ganz oft eben Punkte, mit denen man interagieren kann, wo du dann eben nochmal ein kleines Geschichtchen, so einen Eintrag aufdeckst, wo dir dann erklärt wird, was das hier sein soll, was auch oft irgendwie Rückbezüge auf die bisherigen Spiele waren oder Ausblicke, was vielleicht da noch zu kommen mag. Also ich finde das super toll. Ganz tolle Spielwelt.
Detailgetreu ist auf jeden Fall. Aber können wir jetzt endlich mal über das Auto reden?
Nein, noch nicht über die Stadt. Wir sind noch bei der Stadt. Ich gebe dir völlig recht, dass es wirklich schön von der Größe auch ist. Also mal so runtergebrochen, egal was für eine Mission man auswählt, man ist eigentlich nie länger als 2 Minuten unterwegs, um bei der Mission anzugelangen.
Also aber ich ärgere mich dann schon. Ich wäre gerne noch mal so lang unterwegs, weil es mir so viel Spaß macht, durch diese Stadt zu kommen. Also dieses Kombinieren aus mit dem Autofahren, springen, gleiten, mit dem Enterhaken rumfliegen und so, das funktioniert alles so cool zusammen, dass ich mich ehrlich gesagt ärgere, dass ich jetzt nicht noch eine längere Anfahrt gehabt hätte.
War doch mal eine Wenn wir jetzt dann schon um die Stadt reden, Michi, bei dir vermute ich Xbox One, oder?
Ich habe es auf der Xbox One gespielt, weil Achievement Hure.
Also PC kommen wir dann später nochmal dazu, da kommen wir ja gar nicht drum rum bei dem Thema.
Da kommen die übrigens auch später nochmal dazu.
Das stimmt, ja. Aber ich muss sagen, auf der PS4 ist das Ding wirklich technisch ein Leckerbissen. Also diese Stadt mit den ganzen
5 Mack in die Wortspielkasse von der GameStop.
ja, wir müssen ja den Michi abholen als Gast. Ja. Ne? Da muss ich ja heimisch fühlen.
Den Gast abholen, ja. Das ist wichtig.
also wirklich die Lichter von der Stadt und also allein das Wasser, ich könnte mich, kann mich gar nicht satt sehen von diesen Wasserflecken auf dem Umhang von Batman, ja, wie toll das aussieht und es spiegelt da alles drauf und was sie da an Details haben und es läuft immer durchgehend flüssig, die Kämpfe weiterhin unfassbar gut spielbar. Was mir besonders gut gefallen hat, war dieser Übergang zwischen Gameplay und Filmsequenz, dass das einfach nahtlos ineinander übergeht und du wirklich so dieses ach so, okay, ich kann schon wieder spielen, so ungefähr. Ich war jetzt noch gar nicht drauf vorbereitet, ich habe jetzt nicht so einen harten Cut gemerkt, dass jetzt ist die Filmsequenz zu Ende und jetzt, okay, jetzt kommt die Spielgrafik, erkenne ich sofort, sondern wirklich direkt ohne Übergang rein ins Spiel. Also technisch absolut Hut ab vor den Konsolenversionen bei.
Was das ist ja das ein bisschen, was der PC-Version jetzt gerade das Genick bricht, ist ja dieses Zauberkunststück, wie das Streaming der Spielwelt vor allem mit dem Batmobil funktioniert. Also wie schnell man mit diesem Auto durch die Stadt fahren kann, ohne dass es in irgendeiner Weise ruckelt und man dabei sich noch irgendwie mit diesem Schleudersitz da irgendwie rausschießt und hunderte Meter in die Luft und rauf aufs Dach und rein. Und es ist ja nirgends ein Ladebildschirm. Du machst es ja alles in einem Stück. Also
nicht mal, wenn du einen Innenraum betrittst. Also das, was man ja noch aus den alten Spielen kennt, dass du halt dann zum Beispiel vor irgendwie der Polizeistation stehst und dann drückst du den Knopf, damit er reingeht und dann lädt er halt ganz kurz und dann hast du den Innenraum der Polizeistation. Selbst da kannst du ohne Ladezeiten nahtlos reingehen. Wahnsinn.
Das Einzige, wo es lang lädt, ist, wenn man gestorben ist in einem Kampf. Ja. Dann lädt er ordentlich lang. Das wird
aber echt lang,
ja. Ja, weil dann halt die Stadt nochmal nachlädt. Aber das ist aber...
Aber technisch absolut beeindruckend. Gerade was Michi auch gesagt hat mit dem Auto, das hat wirklich ordentlich Speed. Also dieses Fahrgefühl von dem Auto, wenn man damit voll Karacho auch diese Verfolgungsjagden macht, es ruckelt nicht, es lädt immer flüssig nach, du kriegst es überhaupt nicht mit. Das ist wirklich, wirklich, wirklich beeindruckend. Und dieses Rausschleudern aus diesem Sitz, du bist innerhalb von 2 Sekunden bist du ja komplett überhalb der Stadt und guckst von oben drauf.
Besonders wenn du diesen Rausschleuder-Move dann hochgelevelt hast, weil dann kannst du dich ja wirklich wie so eine menschliche Rakete da rausschießen. Ja.
Großartig. Was wollte ich jetzt gerade noch sagen? Aber Rocksteady hat sich halt leider auch einen kleinen Griff in die Trickkiste erlaubt, weil natürlich Batman ja keine Menschen tötet. Und was machen sie als allererstes? Natürlich die Stadt leerräumen. Also das, was bei Asylum irgendwie logisch war, weil man in einem Gefängnis war, was bei Arkham City auch noch einigermaßen so Comic-Logik funktioniert hat, weil die ja einfach eine Mauer um einen Stadtteil gebaut haben, weil sie gesagt haben, da drin sind eh nur ist eh nur das Gesindel, die ausgebrochen sind aus dem Gefängnis, dann bauen wir das Gefängnis halt um den Stadtteil rum. War auch noch einigermaßen nachvollziehbar, dass die Stadt komplett leer ist. Jetzt ist es ein bisschen unglaubwürdig. Das Spiel fängt ja damit an, dass halt einfach die Bedrohung da ist mit dieser von Scarecrow, mit dem Giftgas. Und dann wirklich innerhalb von ein paar Tagen oder Stunden wird die Stadt komplett leergeräumt und es ist ja wirklich nichts mehr los in der Stadt. Es sind nur noch Verbrecher in der Stadt. Und das ist so ein bisschen schade, weil diese Stadt halt einerseits so urban lebendig wirkt, weil überall noch Lichter sind, überall Reklame läuft und überall auch noch so Leute unterwegs sind, aber es sind halt keine echten Menschen, die in der Stadt eigentlich leben. Also so dieses Nachtleben ist eigentlich nicht vorhanden. Es sind alles nur so Schwerverbrecher.
Also ich kann das so, ich finde auch bei Arkham City war das Ganze am glaubwürdigsten, weil es ist zwar in dieser Stadtbezirk, aber es ist halt ein Gefängnisstadtbezirk und da laufen halt dann nur so Gangs rum. Okay, nehme ich ihn ab. Da bin ich vollkommen bei dir, dass es in Arkham Knight ein bisschen unglaubwürdig ist, selbst wenn halt so eine Evakuierung wäre, da wären da immer irgendwelche Nachzügler oder Leute, die halt keinen Bock drauf haben oder so, aber eigentlich Unschuldige irgendwie sind, die da noch rumlaufen würden. Aber andererseits passt es halt auch, es würde auch nicht zum Quellmaterial passen, wenn da so viele Passanten unterwegs wären. Mhm. Also auch in den Comics oder so oder in den Filmen, da geht's eigentlich jetzt abgesehen von dem dritten Nolan-Film, wo dann wirklich da die ganze Stadt am Kämpfen ist. Batman spielt eigentlich immer nur in irgendwelchen dunklen Gassen, auf Dächern, in abgelegenen Vergnügungsparks oder sowas. Das ist eigentlich nie was, wo groß in der Menschenmenge irgendwie Tumult ist. Das vermeiden halt die Comics immer, weil sie ja auch nicht wüssten, wie sie damit umgehen soll. Und jetzt ist das halt da ein bisschen ungeschickt, dass da auf einmal die ganze Stadt evakuiert worden ist.
Ja, und was noch dazu kommt, finde ich, und hier können wir jetzt endlich zu dem Auto kommen, dass Batman halt ja wirklich, also fährt wie ein Wahnsinniger und mit diesem Batmobil einfach teilweise komplette Stadt, Ja, ich will nicht Straßenzüge sagen in Schutt legt, aber zumindest schon. Ja, also halt irgendwie Säulen mitreißt und irgendwelche von unter irgendwelchen Brücken irgendwelche Sachen weghaut. Das hat natürlich den Vorteil, dass du seltenst irgendwo hängen bleibst mit dem Ding. Mhm. Und das ist eigentlich fast schon ein Wunder, weil die Stadt halt wirklich sehr, sehr komplex auch und unübersichtlich gebaut ist, mit irgendwie Tunnels unten durch und oben drüber und unten hast du noch eine Tiefgarage, wo du reinfahren kannst oder eine Unterführung, und ist extrem komplex auch in die Höhe gebaut. Und du kannst da aber überall halt wie so ein Irrer durchdonnern, weil du halt einfach alles wegmähst, was dir da entgegenkommt. Und das,
zum Glück, ja. Ich wünsche mir das für manche
Rennspiele. Spielerisch macht es Sinn, aber ich finde, inhaltlich ist es schwierig bei Batman, weil...
Es ist halt ein Bruch. Also wenn man sich anschaut, wie das Kampfsystem in den Spielen funktioniert, das ist nach der Designphilosophie entstanden. Batman ist der totale Kampfexperte. Der muss nicht sich im Kopf Tastenkombinationen überlegen, um voll überlegen dazwischen. Der macht halt das alles automatisch. Mit ein paar Handgriffen legt er alle aufs Kreuz, und so soll der Spieler das auch können. Er soll sich überlegen fühlen. Und es vergehen schon viele, viele Stunden, bis du das Batmobil so im Griff hast, dass du halt nicht die ganze Zeit einen Brückenpfeiler nach dem anderen wegreißt und irgendwie jedes parkende Auto kaputt gerammt hast. Also man kann am Ende vom Spiel, also ich bin inzwischen schon dann so weit, dass ich sage, ich kann es einigermaßen so fahren, dass ich nicht alles kaputt mache. Aber es braucht irgendwie viel zu viel Beherrschung von diesen Dingen.
Ja, aber es liegt einfach an der Geschwindigkeit auch, ehrlich gesagt, oder? Also ich meine, ich bin da ganz bei dir, wenn man das Batmobil beherrscht nach ein paar Stunden, dann gleitet man da wirklich genauso elegant wie als Batman selber durch die Stadt und reißt da keine Pfosten mehr ein. Nee. Selbst in diesen großen, anstrengenden Verfolgungsjagden sieht es dann deutlich eleganter aus. Spätestens wenn dann, wenn man dann den L2-Trigger drückt und eine der unzähligen Panzermissionen spielt, da sieht es natürlich schon wieder ein bisschen anders aus, aber da ist ja auch wieder so ein Kniff, dass sie dann halt sagen, das sind nur Drohnen, das sind keine echten Panzer. Und deswegen zerstören die sich so und verschwinden dann wieder so mehr oder weniger. Das ist ja nicht die Stadt, die da kaputt geht. Aber insgesamt habe ich auch das Gefühl, ich musste öfter so an Man of Steel denken, was da alles kaputt geht.
Also das Auto ist ja, und wird auch im Story-Kontext so erklärt, es gibt ja im Arkham-Universum schon ein anderes Batmobil, was wir in den vorherigen Spielen ja schon so in Zwischensequenzen gesehen haben, was halt viel mehr Auto und weniger Panzer war. Mhm. Und das Neue ist ja schon so ein für den Ausnahmezustand konstruierte Kampfmaschine. Mhm. Ja. Es gibt ja da mehrfach Dialoge im Spiel, das finde ich, ich will das hier nicht zu viel spoilern, aber es wird ja in Dialogen auch erklärt, warum das Auto so ist, wie es ist. Aber es ist natürlich von der ganzen Handhabe und von dem, dass Batman so dieser, nicht so dieser Hau drauf, Hau ruck, alles kaputt mach Mann ist, wirkt halt immer ein bisschen ungeschickt.
Also ich weiß nicht.
Das Schöne ist, es gibt auch einen Dialog, wenn man so Fußgänger verfolgt, die dann auch meinen so, ja, ich fand Batmans altes Auto irgendwie geiler. Das hatte irgendwie so einen Retro-Future-Charme und das. Und vor allem, es war kein Panzer.
Ja, die habe ich auch gehört, die Dialoge. Ich bleib dabei. Ich bin einfach bis zum Ende, ich bin noch nicht ganz durch, aber ich glaube nicht, dass sich das jetzt noch ändert, weil ich bin kurz vorm Endkampf, ich bin mit dieser Steuerung einfach nicht warm geworden. Besonders nicht mit dieser komischen am Anfang, dass auf der Bremsentaste dieser Umbaumodus liegt.
Ja, also, das hat ewig gedauert, bis man sich daran gewöhnt.
Ich habe umgestellt in Optionen, dann fiel es mir ein bisschen leichter.
Musst du dann auf der Bremstaste halten, dass du in diesen Kampfmodus kommst?
Oder du drückst dann einfach R1 oben. Also du hast die normale Autosteuerung mit den Trigger-Tasten unten bremsen und Gas geben. Und wenn du umschalten willst in den Kampfmodus, drückst du einfach oben schnell auf der Schultertaste. Das fiel mir deutlich leichter. Aber trotzdem, ich finde dieses Ding, das steuert sich so schwammig. Und selbst das Driften macht nicht mal so richtig Spaß.
Das ist so gut. Ich wollte gerade sagen, die Steuerung ist super, super, super gelungen. Also ich liebe diese Batmobil-Steuerung. Ich habe es auch gelassen, wie es ist, weil ich das total sinnvoll finde, auch bei einer schnellen Verfolgungsjagd mal eben kurz in die Panzersteuerung zu wechseln, um sich irgendwie auf der Stelle zu drehen und dann wieder weiterzufahren. Das ist super. Ja. Das ist total gut.
Ich hatte auch eine lange Eingewöhnungsphase, aber am Ende habe ich es dann auch begriffen, und ich finde es jetzt auch nicht so schlimm. Also ich bin da ein bisschen vorbelastet, weil bei uns ist halt der Kollege Kai Schmidt, der den Test vom Spiel gemacht hat, der hat ja irgendwie schon dann Wochen vorm Release die Testversion und hat uns halt allen das Batmobil madig geredet. So, wie ist das so blöd, und das steuert sich so scheiße, und dann geht man natürlich schon mit deinem Ruhe. ich finde es aber halt nicht so schlimm. Also es gibt ja auch diverse von diesen Riddler Challenge-Rennen, wo du eben auch mit dem Auto da unter Zeitdruck einen Parcours abfahren musst, und nach ein bisschen Übung geht das schon. Hm. Ich meine, klar, man könnte, also wenn diese Panzersteuerung nicht drin wäre, dann hätte man das irgendwie anders machen müssen. Also wenn das nur ein Auto und kein Panzer gewesen wäre. Aber so, dadurch, dass es eh alles platt war, finde ich es vollkommen okay.
Ich fand es auch gut. Es ist ein bisschen zu viel vielleicht insgesamt, aber das kann man dem Spiel an allen Punkten, glaube ich, vorwerfen. Jetzt mal vom Story-Modus abgesehen. Also von den Story-Missionen, die sind allesamt sehr abwechslungsreich und sehr gut, finde ich. Aber alles andere, also jede Nebenquest, alle Panzermissionen, alle zusätzlichen Sachen, alle Riddler-Quests, würde ich unter einem Punkt zusammenfassen, ein Tick zu viel von allem. Also es hätte es auch getan, wenn da ein bisschen weniger Content drin gewesen wäre. Es ist nicht so, dass es irgendwie langweilig wird. Und man kriegt ja wirklich ordentlich Content in diesem Spiel. Man kann da Stunden drin verbringen. Und es macht immer noch Spaß, dann auch so die Feuerwehrmänner zu befreien. Und dadurch, dass das Kämpfen auch so gut ist, man fühlt sich da trotzdem wohl. Aber insgesamt hätte es ein bisschen weniger, glaube ich, auch getan. Weil nach einer Weile wird es dann halt doch ein bisschen repetitiv.
Also ich habe den Eindruck, mit diesem, dass die Missionen so repetitiv sind. Es gibt eine Nebenquest, wo es darum geht, dass immer Feuerstationen, also Feuerwehrstationen angezündet werden und dann muss man eben einen Schurken verfolgen, der das da immer macht.
Ja, also das Firefly ist, kannst du glaube ich verraten.
Okay,
das ist jetzt großer Spoiler.
Das ist Firefly, den man da verraten muss und dann fährt man eben wie oft 3 oder 4 Mal oder jedenfalls ist es halt schon unrealistisch gewesen, immer auf die gleiche Art und Weise hinterher und springt ihm immer auf die gleiche Art und Weise ins Kreuz, haut auf seinem Jetpack ein und er fliegt immer wieder weg. Und ich denke so, da hatte ich einmal verarscht. Da hatte ich schon wieder verarscht.
Und beim vierten Mal klappt es dann auf einmal. Das ist irgendwie seltsam. Ja, genauso wie mit diesem anderen Viech, was da rumfliegt und so. Das waren coole Ideen und es waren coole Sachen, aber warum sie dann irgendwie 4, 5 Mal auftauchen müssen, verstehe ich auch nicht. Und auch diese Stationen, also diese Militia Force, die man dann quasi einnimmt, die machen ja auch Spaß, aber ich muss da auch nicht 20 von einnehmen. Also da hätte es halt auch ein paar weniger.
Drei unterschiedliche Sorten mit Leuten, die auf dem Dach stehen, Leute, die auf der Straße stehen und noch x Sachen. Ja, es ist ein bisschen zu viel alles, das stimmt.
Aber prinzipiell, wenn man es mal vergleicht mit anderen Open-World-Spielen, und ich finde, das ist auch gerade bei den letzten Assassin's Creed-Spielen immer so ein Problem geworden, du machst die Karte auf, wenn du das Spiel das erste Mal eingelegt hast und siehst halt einfach 200.000 Symbole auf der Karte und bist schon mal so... ist das noch Spiel oder ist das schon Arbeit so ungefähr?
Ja.
Und das finde ich, da haben sie eine perfekte Lösung gefunden, nämlich, dass sie dir halt so ein quasi, ja, ich nenne es mal so ein Jogwheel zeigen, wo du siehst, was es alles für Missionen gibt und die sind am Anfang aber noch nicht alle da, sondern du kannst halt nur so erkennen, okay, hier werden wohl später überall nochmal so Sidequests, nenne ich sie jetzt mal, auftauchen. Und dann ist es ganz oft so, dass du auch nicht immer alles machen kannst. Also es ist dann so, dass du zwar weißt, okay, es gibt jetzt so 4 Firefly-Missionen, aber du kannst dann zum Beispiel die eine noch nicht machen, weil du brauchst dann natürlich das Auto, um den zu verfolgen und das kannst du am Anfang noch nicht auf die andere Insel rüberbringen. Also ist das dann entweder ausgegraut oder halt so durchgestrichen. Und wenn du dann eine Zeit lang die Mission nicht gemacht hast, ist es zum Beispiel auch so, dass Alfred dir dann irgendwie einen Tipp gibt und er sagt, ja, wir haben jetzt für den Aufenthaltsort von dieser Sidequest irgendwie einen Tipp bekommen oder der Computer hat im Scan was ergeben, wo das weitergehen könnte.
Und ich finde, sie haben es auch schön organisch in den Storyflow eingebaut, dass eben dann Batman einen Anruf kriegt und er fragt eben nochmal nach, wegen was, wie stehen wir sonst so und dann, und hier gibt's einen Notruf und da ist was passiert und es wirkt halt also irgendwie glaubwürdig, als würde halt in dieser Nacht lauter Scheiße passieren und irgendjemand muss sie halt wegräumen.
Genau. Das haben sie richtig gut hingekriegt,
Du hast halt nie das Gefühl, dass du jetzt so, ja gut, jetzt mache ich halt mal irgendwie 10 Missionen davon und arbeite das mal alles ab auf der Karte, sondern ich hatte immer das Gefühl, ja, du kannst dich halt einfach so ein bisschen treiben lassen. Du guckst halt mal so, was ist gerade in der Nähe, machst halt hier mal weiter oder wenn du dann den Hinweis bekommst, jetzt gibt's wieder Intel zu dem, dann machst du da mal weiter. Also, und das hat da für mich dafür gesorgt, dass ich, obwohl ich in diesem Open-World-Spiel die Freiheit hatte, immer das Gefühl hatte, ja, ich mache halt das, wo ich jetzt gerade Lust drauf habe. Das hat mir eigentlich sehr gut gefallen. Und
man stolpert auch oft über solche Sachen. Das ist halt auch schön. Du fliegst mit deinem Cape so über die Stadt und dann siehst du da unten, oh, da brennt's. Ja, und dann gehst du halt dahin und dann zack, öffnet sich dieser Missionszweig, weil du halt eine Stelle gefunden hast mit so einem brennenden Batman-Symbol oder ein brennendes Gebäude. Oder du findest halt einfach, du siehst, oh, da sind so rote Wände hochgezogen, was ist da los? Da gehe ich mal vorbei, dann kommen auch so Funksprüche, so nach dem Motto, haha, hier wird er uns nie finden oder so. Und dann siehst du auch, ich muss noch 60 Meter in die Richtung fliegen und dann siehst du, da ist dann so ein Militärturm und dann kannst du den halt auch einnehmen. Und in dem Moment, wo du den auch mal entdeckt hast und gefunden hast, diesen Missionspunkt, dann kannst du ihn auch wieder gezielt auswählen. Und das hat mir total gut gefallen, weil du nicht so überladen wirst und du erkundest die Stadt und findest dann halt auch mal, was weiß ich, du gehst zur Mission A, stehst vor der Eingangstür und siehst daneben blinkt irgendwas, dann läufst du halt da noch hin. Manchmal ist es dann halt irgendwie so ein Riddler-Rätsel, aber manchmal ist es dann halt auch irgendwie so eine Fußbodenbombe oder so, die da eingebaut ist, und dann hast du wieder da wieder so einen Missionszwang, Missionszweig, wollte ich sagen. Und die führen dann auch oft so zu storyrelevanten Dingern. Also, dass du halt eben merkst, okay, da ist jetzt irgendwie der Pinguin dahinter oder das ist jetzt irgendwie Two-Face und so. Und das finde ich alles so schön ineinander verwoben, weil wenn man das ganze Spiel jetzt mal so als so Batman-Simulator oder so sieht, dann kommt dieses Gefühl wirklich gut rüber, dass du nicht wie bei Witcher oder so sagst, okay, das ist jetzt eine Nebenquest, sondern du hast wirklich so dieses Gefühl, die Stadt ist im Ausnahmezustand und das ist jetzt auch wichtig, dass ich mich darum kümmere, weil da vielleicht gerade die Bank ausgeraubt wird oder weil da jetzt vielleicht jemand gekidnappt wurde. Und man hat immer so dieses, was mache ich denn jetzt zuerst, Gefühl.
Also es hat vor allem so im Zusammenhang damit, dass es ja eigentlich nur Ladezeiten gibt, wenn man stirbt, baut das Spiel so einen irren Flow auf, weil du immer was Neues machen kannst, was anderes machen kannst. Das ist bei mir so, weil ich habe das ja wie im Rausch mehr oder weniger weggespielt und ich bin jedes Mal vor der laufenden Konsole irgendwann um 2 Uhr nachts eingeschlafen, ja, weil nie so dieser Punkt kam von wegen, ach, genug für heute, ich mache jetzt aus, sondern halt so dann vor vollkommener Entkräftung zusammengebrochen.
Du hast immer was zu tun, ja. Und dann sagst du, okay, ich fliege jetzt noch da rüber, aber bis du dann da ankommst, hast du schon wieder 2 andere Stationen erledigt, ja.
Ich muss tatsächlich sagen, die Riddler-Sidequest, also nicht die ganzen einzelnen Rätsel, sondern diese wirkliche Sidequest mit Catwoman, die fand ich ja wirklich toll. Also der habe ich wirklich Lust und Spaß dran gehabt, der zu folgen, weil mich einfach ich finde halt dieses Rätsel und sowas fand ich voll cool. Selbst wenn es nur mal eine Geschicklichkeitspassage war, da ging es mir tatsächlich so, dass ich da einfach mich gar nicht, in Anführungsstrichen, gedrängelt gefühlt habe von dem Spiel, so dieses, jetzt musst du hier noch so eine Nebenquest machen, sondern da war ich richtig froh eigentlich, dass es die gab.
Es gab einige von diesen Sachen, die richtig toll
waren. Aber die anderen waren dann immer so, klar, hier Cobblepot und so, also der Pinguin war dann auch immer ganz nett. Aber
es war immer das Gleiche, ja.
Genau. Es war immer das Gleiche. Und beim Riddler wusste ich, jedes Mal, wenn ich hingekommen bin, war das was komplett anderes. Und ich war jedes Mal überrascht, dass ich was ganz anderes tun musste. Und deswegen hat mir das gut gefallen. Und es war halt nicht dieses, okay, ich weiß halt, ich gehe jetzt dahin, verprügel die 15 Leute und spreng irgendwie eine Kiste in die Luft. Und dann ist der Teil erledigt.
Ja, wobei es ist bei den Riddler-Sachen auch im Kleinen so. Also das zum einen gibt's ja diese Riddler-Quest-Kette da mit Catwoman zusammen. Und dann gibt's aber ja auch noch dieses Einsammeln, was wir aus den alten Spielen ja auch schon kennen, dieses Einsammeln von diesen Riddler-Symbolen. Mhm. Und selbst da ist es ja irgendwie so, dass jedes von denen, es ist nie der identische Lösungsweg, um diese Dinger zu kriegen, sondern es ist entweder eine Variante von dem vorherigen Lösungsweg oder was völlig anderes. Also du bist immer irgendwie gefordert, dich jetzt auf eine ganz neue Situation einzustellen. Das war irgendwie cool.
Ja, also die Riddler-Sachen, das ist wirklich, das zeigt halt auch so, wie man Open-World-Elemente einbauen kann, ohne dass man sie als Arbeit empfindet oder nach Abarbeiten von bestimmten Markierungen auf einer Karte.
Das auch. Ja, ich meine, der Riddler ist natürlich auch der perfekte Charakter dafür, muss man schon sagen. Aber mir war es auch wieder zu viel. Also man muss vielleicht noch dazu sagen, man muss nicht alle Missionsstränge komplett erledigen, um das Ende des Spiels, also die Credits, zu sehen. Es gibt dann irgendwann ein Ende, wenn man, ich glaube, 8 oder 9 oder so von diesen Missionsketten fertig hat. Und aber das komplette richtige Ende sieht man halt wirklich erst, wenn du alle Riddler-Symbole noch gefunden hast, was ich schon sehr arg übertrieben finde. Weil allein wenn du Riddler komplett weglässt, bist du ja 40, 50 Stunden gut beschäftigt.
Ja, schon eine Menge. Also es bleibt echt die Frage offen, ist es das wirklich wert in einer längeren Zwischensequenz? Ich meine, es macht ja Spaß. Also wenn man Spaß an dem Spiel hat, kann man das natürlich alles einsammeln. Aber wenn dir da schon keinen Spaß macht, die Dinger einzusammeln, dann nur wegen der längeren Endsequenz. Nee. Das rentiert sich meistens. Die kannst du auch auf YouTube gucken oder
ist
so.
Ist dir denn, ohne die jetzt zu verraten, aber ist die denn wirklich anders oder ist es halt nur so, ja, in der einen Sequenz hat er halt einen grünen Mantel, an der anderen roten? Oder also?
Es ist deutlich länger und es ändert schon viel.
Okay.
Also ich will jetzt nicht zu viel verraten, aber es ist schon nochmal was anderes. Hm. Es ist kein Mass Effect Ende.
Okay. Ich habe mir also noch aufgeschrieben.
Ja. Kann man sich aber bedenkenlos auf YouTube dann angucken, wenn man das normale Ende gesehen hat. Man muss alle Rätsel machen. Die Rätsel haben nichts mit dem Ende dann nochmal.
Okay. Nee, es hat mich jetzt nur mal interessiert, ob das, weil ich meine, dass ein Spiel halt sagt, ja, hier 15 alternative Enden und dann denkt man sich, wer weiß, was da passiert. Und wenn man sie dann wirklich mal anguckt, dann sieht man, dass die eigentlich gar nicht so groß unterschiedlich sind, weil im Endeffekt dann doch wieder alles mit dem gleichen Handlungsstrang zusammengeführt wird. Wie hat euch denn Batman als Charakter in dem Spiel gefallen? Weil ich fand den, also ich finde, man hat da schon gemerkt, dass das so das Ende dieser Trilogie ist, und ich fand Batman so einen ganz komischen Charakter in diesem Spiel, weil der war ja so, da hat man gemerkt, okay, in den ersten Spielen wird er so ein bisschen aufgebaut zum strahlenden Helden, und im dritten Teil fand ich es jetzt so, der ist so zerfressen von Ehrgeiz, und der hat ja auch diese schizophrenen Wahnvorstellungen, und der ist teilweise ja fast ein Arschloch, also dieses so, kümmert sich überhaupt nicht um die Konsequenzen seiner Taten und lügt Verbündete an, so, was man eigentlich überhaupt nicht von also Batman
das,
kennt.
Das Schöne ist, ist das jetzt schon Spoiler-Territorium, oder?
Naja, wir sollten halt versuchen, die Spoiler gering zu halten. Also dieses Verhalten von Batman, dass er so alles für sich behält, selbst seine eigenen Verbündeten irgendwie nicht einweiht, und
ist schon immer so, oder?
Das größere Gut irgendwie über das, also das Allgemeinwohl über das Schicksal des Einzelnen stellt und so. Das sind ja alles Eigenschaften, die man aus den Comics so auch schon kennt. Also zum Beispiel, in der Comicserie ist es so, also Batman braucht einen Robin, damit der ihn ausbalanciert. Wenn der mehr oder weniger zu lange alleine vor sich hin grübeln kann, dann wird der so komisch. Also das ist in den Comics ein immer wiederkehrendes Motiv, dass er dann eben, wenn er zu lange sich alleine in diesem Kreuzzug gegen das Böse irgendwie denkt, dass er dann eben komisch wird.
Genau.
Und ich finde das toll. Also ich
habe nicht auch nicht gedacht, dass es schlecht ist, aber ich hatte stellenweise, wenn ich jetzt die Comics mal außen vor lasse und halt wirklich sage, ich betrachte nur diese Arkham-Spiele als in sich geschlossene Geschichte, hatte ich stellenweise fast so ein bisschen das Gefühl, vielleicht ist es auch einfach überinterpretiert von meiner Seite, mag durchaus so sein, gebe ich gerne zu, dass Rocksteady einfach so ein bisschen seinen eigenen Helden auch wieder dekonstruiert, den sie jetzt so aufgebaut haben.
Ja, die haben ja das wichtige Thema oder das große Thema von dem Spiel, ich meine, das ist kein großer Spoiler, wenn der Gegner Scarecrow ist halt Angst. Und jeder Charakter hat Ängste, und Batman, der immer alles in Kontrolle hat und der Vorbereitete ist, der seinen Feinden immer einen Schritt voraus ist, für den ist natürlich die größte Angst Kontrollverlust. Und dementsprechend trifft er halt Schritte, die vielleicht eigentlich gar nicht nötig wären, weil er eben Angst hat, die Kontrolle zu verlieren. Und das verändert ja seinen Charakter so leicht. Und ich finde das ein ganz interessantes Konzept. Das hat man ja auch schon in dem Christopher Nolan-Film gesehen. Da gibt es ja auch schon Züge von ihm, wo man sieht, dass er mit Überwachungssysteme und so Zeug und mehr oder weniger die Privatsphäre der Leute außer Acht lässt, weil er halt sagt, damit können Verbrechen verhindert werden. Das ist so diese Angst davor, den Kampf zu verlieren und deswegen zu extremen Mitteln zu greifen. Und ich finde, dass sie das da sehr schön wieder aufgegriffen haben.
Ja, genau, das ist der gleiche Punkt, den ich so ein bisschen auch zerfressen von Ehrgeiz. Also so dieses, er will, der Ehrgeiz quasi, das absolute Gute zu erreichen für die Stadt und der Überheld zu sein, sorgt halt dafür, dass er sich möglicherweise über Grenzen hinwegsetzt. Oder das, was möglicherweise andere Leute oder andere Charaktere im Universum als Grenzen ziehen würden. Und da eben durchaus auch aneckt. Was ja im Film auch so ist, dass dann irgendwie Lucius sagt, hey, da mache ich nicht mehr mit, so ungefähr. Ne?
Ja. Und das, um deine Frage nochmal zu konkretisieren, ich finde ihn als Charakter sehr unsympathisch, aber die Charakterisierung von ihm, was Rocksteady mit ihm macht, finde ich super, super spannend und interessant und toll umgesetzt. Also diese ganze Hauptstoryline, da können wir vielleicht in Spoilern gleich nochmal ein bisschen drauf eingehen, die finde ich richtig, richtig gut geschrieben für so ein Actionspiel. Also man spielt ja Batman, um dieses tolle Flow-System, dieses Kampfsystem zu erleben und diese Stadt zu erkunden, aber was die da aus diesem Charakter auch rausholen und mit diesem Gegenspieler, der dann da auftaucht und so, und mit Scarecrow und auch mit den anderen Charakteren, was da passiert, das finde ich, ist richtig, richtig gelungen. Und das tut dem Spiel auch gut, dass es der dritte Teil der Serie ist. Also damit passiert, dadurch können halt auch Dinge passieren, die in einem zweiten Teil oder so nicht hätten stattfinden können.
Ja. Absolut. Also ich finde das Schöne, es gibt halt ganz viele Motive, die in dieser Story-Kampagne vorkommen. Muss man dazu sagen, sind ja nicht Dinge, die sich Rocksteady ausgedacht hat. Also es sind ja ganz viele Dinge, die schon in anderen Medien, Batman-Medien aufgetreten sind. Nur wie sie das verweben und wie mutig sie dann damit mit dem Material umgehen und so, das finde ich ganz toll. Und ich hatte große Angst, dass ich, also ich habe mir den Launch-Trailer angeschaut und dachte mir schon in dem Moment, ach du Scheiße, jetzt hast du dir bestimmt das ganze Spiel gespoilert. Aber trotzdem, ich habe das schon ewig nicht mehr erlebt, dass mich ein Spiel so oft so überrascht hat. Also, dass ich wirklich alleine in meinem Zimmer saß und gesagt habe, wow, what?
Da müssen wir gleich in den Spoiler nochmal drauf eingehen, welche Stelle das war. Lass mal kurz zu dieser zum Charakter und zum Wesenszug und zu diesen typischen Batman-Motiven. Wir haben ja schon gesagt, die Stadt ist zwar komplett leer von Zivilisten, aber so dieses, vielleicht kannst du aus dieser Comic-Sparte noch ein bisschen das erzählen. Batman hat ja immer so dieses Problem, nenne ich es jetzt mal, dass er ja wahnsinnig brutal eigentlich ist, aber ja offiziell keine Menschen tötet. Bei den Panzern-Missionen haben sie das dadurch gelöst, dass sie gesagt haben, das sind wirklich ferngesteuerte Drohnen, okay, geschenkt. Aber was Batman mit den Viechern anstellt, die da in der Stadt rumrennen, okay, man trifft sie zwar nachher, die werden dann alle eingesammelt, von wem auch immer, und man sieht die dann alle, wie die im Knast hocken. Aber so ein bisschen Bruch mit der Realität findet da schon statt, oder? So mit dieser Glaubwürdigkeit.
Es ist jetzt halt einfach, die haben halt, also diese Arkham-Spiele zeigen Batman halt als eine sehr coole Figur, die halt total fies zuschlägt und so, aber sie dürfen natürlich diesen Kodex, der tötet niemanden, weil das wichtig für die moralische Überlegenheit der Figur ist, dürfen sie das eigentlich nicht außer Acht lassen. Aber natürlich, was der den Leuten antut, also und sei es nur im normalen Nahkampf, das kann niemand überleben. Also wenn jemand...
Ich sag nur Kopf in Stromkasten, sag ich dann nur.
Ja, also das oder auch diese ganzen Arm verdrehen und dann, was die Leute halt irgendwo bei Minusgraden draußen rumliegen lassen und so. Ja. Also die holt ja niemand ab, da kommt noch kein Krankenwagen. Ich meine, dann kommt die Polizei, kommt dann irgendwann schon. Keine Ahnung, wie sie da aufs Dach hochgekommen sind, um die 20 Leute mit den gebrochenen Beinen einzusammeln.
Die wachen ja auch nicht mehr auf. Du hast ja keine spawnenden Gegner oder so, ja.
Ja, und dann natürlich im Zusammenhang mit dem Auto, sie erklären ja, dass da sind zwar Waffen drin, die gegen diese unbemannten Drohnen gedacht sind, die halt wirklich panzerbrechende Munition und irgendwelche Kanonen und so Zeug. Und dann ist es ja so, wenn du auf einen Menschen zielst, schaltet der automatisch dieser Riot Suppressor, also dieses Gummigeschoss-Dings auf. Mhm. Nur wenn ich halt jemanden mit einem Panzer mit Tempo 200 überfahre und dann ist halt der Panzer, die Oberfläche außen steht unter Strom, ja, dann wird der getasert. Nein, der ist mit 200 km/h mit dem Panzer überfahren worden. Der ist verdammt nochmal tot.
Ja, aber gut, aber die kleine bittere Pille muss man schlucken, na gut. Ja,
aber wie gesagt, nochmal, also zu dieser ganzen Panzergeschichte, das können wir vielleicht nachher in dem Spoiler-Teil nochmal besprechen. Es gibt eine Erklärung, warum das Auto ist, wie es ist.
Ja, aber gibt's in der Comic-Historie mal so eine Geschichte, die das auch mal behandelt, dass Batman, also Batman wäre doch total leicht auszuschalten, wenn du menschliche Schutzschilde dir irgendwo hinbaust, oder? Gibt's irgendwo mal was, der das macht? Oder weiß, also warum weiß denn inzwischen keiner, dass er nie tötet? Das müsste doch denen auch langsam mal auffallen.
Also ich meine, wenn man so allein die Kinofilme anschauen, in ungefähr jedem Kinofilm tötet Batman jemanden. Und es ist meistens so, ups. Also Batman Begins zum Beispiel, da stirbt doch Ra's al Ghul, indem er halt in dieser Eisenbahn da in den Wayne Tower reinrast. Mhm. Ja klar, Batman, du hast ihn nicht umgebracht, aber du hast halt den halben Waggon auseinandergesprengt und bist halt rausgesprungen, während du ihn drin gelassen hast. Natürlich hast du ihn umgebracht.
Ja, aber da kann man jetzt ja drüber streiten, weil ob er den dann direkt selber umgebracht hat und so, das sind ja dann die Feinheiten. Aber ich gebe euch schon recht, sie verdrehen das da schon bis zum äußersten Maximum, was man halt noch so gerade akzeptieren kann, damit diese Gesamtlore halt noch irgendwie Sinn macht. Aber klar, hab mich aber schon immer in den Spielen irgendwie gewundert, was er da halt mit den Gegnern macht. Und dann sagt, ja, der bringt keinen um, aber er, wie du sagst, er bricht ihnen alle Knochen und hängt sie in irgendwie 100 Metern Höhe beim krassesten Schneesturm kopfüber irgendwie an einem Gebäude auf oder sowas. Und dann,
es ist halt so dieses Uncharted, aber da wird's halt nicht thematisiert. Aber hier in dem Spiel kommt halt auch wirklich oft vor, dass das Thema ist. Und dann ist halt dieser Bruch irgendwie noch stärker.
Ja. Was mich noch interessieren wollte, Michi, du hast am Anfang so ein paar Andeutungen zur deutschen Synchro gemacht, weil die englische ist natürlich wieder der Hammer. Was ist die deutsche nicht gelungen?
War nur Spaß. Nee. Also die deutsche ist, ich habe nur, also das ist jetzt eine persönliche Sache, ich mag David Nathan nicht so. Also der Christian Bale Synchronsprecher, der halt in den Filmen auch Batman spricht und jetzt auch in den Arkham-Spielen Batman gesprochen hat, der macht das super gut, aber ich mag den Sprecher halt nicht besonders. Aber ansonsten haben sie halt wirklich, also alle bekannten Batman-Stimmen für die deutsche Version bekommen. Also es ist auch auf Deutsch super toll. Aber ich hab's auf Englisch gespielt, weil ich halt Kevin Conroy so toll finde. Und was ich auch ganz cool finde, ist ein netter also Zirkelschluss, dass ja jetzt der Commissioner Gordon in dem Spiel von Jonathan Banks gesprochen wird. Also der Mike aus Breaking Bad. Und in den letzten Zeichentrickfilmen Bryan Cranston, also der Walt aus Breaking Bad, Commissioner Gordon gesprochen hat.
Das passt aber auch echt gut, finde ich. Also ja. ich habe zwar dauernd Mike gesehen in Commissioner Gordon, habe mich gewundert, warum Mike Haare hat. Aber die Stimme ist schon echt, echt klasse. Ja.
Dieses Debakel bei der PC-Version und bei den Special Editions, was ist denn da passiert? Also wir müssen es nochmal kurz aufrollen. Ich glaube, 5 Tage vor Release kam die Ankündigung, ja, also diese fette Batmobile Edition für $200 oder was es war, die kriegen wir doch nicht mehr fertig. So.
Und soweit ich das verstanden habe, das war der große Irrtum, dem ich auch erst aufgesessen bin, es ging da wohl gar nicht um Schwierigkeiten an dem Modell dieser Batmobile Edition, sondern an der Verpackung. Also irgendwie hieß es, dass die Verpackung nicht machen können und das deswegen gecancelt worden ist. Also es ist wohl gar nicht tatsächlich Schwierigkeiten mit dem Modell an sich gewesen.
Okay, aber trotzdem eine Sache, wo man sagt, ja gut, also 5 Tage vorher fällt einem das dann auch reichlich spät ein. Kann man vielleicht ein bisschen vorher machen. Und dann gab es ja mit der normalen Edition, mit der Special Edition auch irgendwie Probleme. Die ist ja, glaube ich, immer noch nicht draußen, oder?
Ja, genau. Es gab dann welche mit eben diesen Statuen, die dann eben auch um 3 Wochen verschoben worden ist. Müsste jetzt eigentlich schon langsam mal verfügbar sein, aber ich habe auch nichts mehr gehört.
Ist halt doof, weil gerade, ich meine, du vergrätzt halt im Prinzip gerade die Leute, die voll heiß auf dein Spiel sind und die bereit sind, echt viel Geld auszugeben, die quasi die Hardcore-igsten der Hardcore-Fans sind. Und wenn du denen dann halt 5 Tage vor Release irgendwie, gut, die haben dann, glaube ich, je nachdem, bei welchem Händler sie bestellt haben, aber die haben dann zum Teil kostenlos eine normale Version bekommen, die konnten zumindest das Spiel spielen. Aber wenn du halt eine Special Edition bestellt hast und du bist so, das ist geil, jetzt, und dann haben halt alle anderen bekommen dieses Spiel und du, der die teure Special Edition bestellt hat, ja, du musst leider 3 Wochen warten.
Das geht gar nicht.
Ist halt auch uncool. Aber gut, sagen wir mal, die haben vielleicht sicherlich alle noch irgendwie ihr Spiel bekommen und sie konnten zumindest spielen. Sie haben halt vielleicht jetzt kein geiles Batmobil, was sie sich ins Wohnzimmer stellen können. Aber ein wirkliches Ei und ein Eigentor haben sie sich ja mit der PC-Version gelegt. Ich habe sie nicht irgendwie gesehen oder ausprobiert, deswegen kann ich gar nicht so sagen. Aber Michi, du als ich sag mal PC-Redakteur, auch mit GameStar, hast du ja wahrscheinlich sicherlich mehr Einblick und auch mal gesehen, was da passiert ist.
Wir haben ja bei uns in der Hardware-Redaktion und auch, wir haben ja im Haus auch den Candyland-YouTube-Kanal, der auch diese ganzen Technik-Vergleichsvideos macht und da sieht man das natürlich. Das Ding hat halt enorme Performance-Probleme. Wenn du halt einen super guten Rechner hast, dann kannst du das meiste Zeug davon, wirst du wahrscheinlich gar nicht sehen, weil dein Rechner einfach so viel Power hat, dass der nicht merkt, dass das Spiel schlecht optimiert ist. Aber bei ganz vielen.
Also wie Batman, der mit 200 über Zivilisten fährt, merkt er einfach gar nicht.
Ja, stimmt, ja. Aber ganz viele Leute, die eben einen PC haben, der eigentlich den Systemanforderungen entsprechen sollte, sagen halt, sie gehen lieber zu Fuß, weil sie können das Auto nicht fahren, ruckelt das Spiel. Mhm. Das ist ja auch schon mal eine Ansage. Das neue Ding ist das Batmobil, aber dein Computer schmilzt halt, wenn du es benutzt. Ja, und dann kam ja auch noch erschwerend hinzu, dass die ja irgendwie einen Tag vorm Launch dann ihre Systemanforderungen dahingehend geändert haben, dass dann AMD-Karten auf einmal viel besser sein mussten als vorher, aber selbst die besseren AMD-Karten ja dann Probleme hatten. Ja, und dann wurde ja im Vorfeld, sah es ja immer so aus, als würde Rocksteady zusammen mit Nvidia da zusammen an der Super-Duper-PC-Version arbeiten. Und hat auch Trailer veröffentlicht, wo man eben sieht, dass das Spiel butterweich in 60 Frames läuft und diese ganzen tollen Spezialeffekte hat. Und hinterher stellte sich dann raus, das ist ja das, ich glaube, Chipmunk Gate oder wie das hieß, dass Nvidia ein Video veröffentlicht hat. Und wenn man da genau hinhört, ist dieses Video doppelt so schnell abgespielt, damit es halt in einem 30-FPS-Video aussieht wie ein 60-FPS-Video. Und man hört es noch, weil im Hintergrund die Verbrecher mit ganz quietschend hellen Stimmen, also wie dilettantisch kann man das machen? Ich meine, es gibt doch heutzutage Software, dass ich beim schneller laufen lassen die Pitch-Höhe gleich lassen kann, dass es nicht nach oben geht. Aber wirklich so super dilettantisch das gemacht. Und da stellt sich ja auch erst im Nachhinein raus, dass das mal wieder keine Inhouse-PC-Version war, sondern eben an so ein Porthouse rausgegeben worden ist. Also ein extra Studio, was einzig und allein die PC-Version macht, namens Iron Galaxy, die wohl auch schon Batman Arkham Origins gemacht haben, damals aber mit deutlich weniger Technik-Abfuck. Ja, dann gibt es eben diesen riesen Enthüllungsartikel, den Kotaku ja veröffentlicht hat, die sich auf 2 anonyme Quellen aus der QA beziehen. Und das ist ja dann das totale Armageddon. Also diese QA-Leute behaupten, dass das Spiel seit über einem Jahr in diesem Zustand wäre und irgendwann hätte man halt gesagt, ja komm, das passt schon. Das hauen wir jetzt so raus.
Okay, und aber die andere Theorie, die ich da zu dem Thema gehört hätte, wäre, dass diese Portierungen eigentlich gar nicht so zeitfressend sind. Also dass man die teilweise erst irgendwie zwei, drei Wochen vor Release wirklich angeht. Also klar, die kriegen immer wieder Vorabversionen, damit sie sich schon mal eingrooven können auf den Code so ungefähr. Aber dass die wirkliche finale Portierung von dem fertigen Spiel dann eigentlich immer recht schnell geht beim PC. Und das würde jetzt aber dieser Theorie mit, ja, die wüssten es schon seit einem Jahr widersprechen.
Also ich kenne halt nur die Aussagen, die auch Kollegen von uns gemacht haben, die das Spiel mal auf der GDC gesehen haben und dann ist das eben nicht auf einer PS4, sondern auf einem PC gelaufen. Und da haben sich die Entwickler auch schon rausgeredet mit, ja, das funktioniert jetzt gerade noch nicht, aber wir optimieren ja noch. Und das waren wohl die gleichen Performance-Probleme, die jetzt eben immer noch in dieser Version drin sind. Aber was da hinter den Kulissen gelaufen ist, weiß man nicht. Es ist auf jeden Fall gang und gäbe, dass eben PC-Versionen nicht in-house gemacht werden, weil es in den meisten Fällen dann vielleicht ein zu kleiner Kundenkreis ist oder weil es nicht wichtig genug ist oder weil, wie du sagst, es dann eigentlich nicht so ein Hexenwerk ist, eine bereits funktionierende Konsolenversion auf dem PC zu portieren, wenn die Konsolen eh der PC-Architektur in der aktuellen Generation recht ähnlich sind. Aber da ist halt irgendwie einfach alles schief gegangen. Und also haben wir auch noch nicht erlebt, dass halt wirklich ein AAA-Blockbuster-PC-Spiel wieder zurückgezogen werden musste.
Das gab es noch nie, auf jeden Fall.
Ja. Doch, aber wegen Hakenkreuzen.
Aber das ist ja, aber nicht wegen technischen Problemen.
Ja, Ich kann da auch nur wirklich spekulieren, was da die Gründe sind, aber ich hatte irgendwie so das Gefühl, Warner wollte halt mit dem Spiel mal wirklich so bei den ganz Großen mitspielen, also sprich mal so auf einer Augenhöhe mit Ubisoft und Activision und so, die ja wirklich dieses System der 3 Special Editions und die Super Duper Collectors Edition und alle Versionen gleichzeitig und so, die haben das ja perfektioniert. Also und ich glaube, dass halt Warner da einfach mitspielen wollte und gesagt hat, so, jetzt zeigen wir denen auch mal, dass wir zu den fetten AAA Major Publishern gehören. Und dann haben sie sich da einfach verhoben dran. Und ich glaube, Rocksteady, weiß nicht, ob man denen wirklich einen großen Vorwurf machen kann. Die haben ja eine saubere Konsolenversion abgeliefert. Sie hätten sicherlich vielleicht am Anfang ein bisschen ehrlicher sein können. Aber die können ja im Endeffekt dann auch nicht wirklich was dafür, wenn das andere Studio das verhunzt. Weil da muss man dann wirklich...
Aber mit dem ist es nicht deine Verantwortung, wenn das dein Spiel ist? Also dann
letzten Endes steht ihr Name drauf. Letzten Endes ist das das Batman-Spiel. Das ist ihr Vermächtnis, mehr oder weniger. Damit werden sie den Batman-Fans in Erinnerung bleiben. Und den Batman-PC-Fans wird man jetzt halt in Erinnerung bleiben mit kaputtes Spiel. Und wenn es gut läuft, kriegen wir jetzt irgendwie in ein paar Monaten das Spiel und einen Season Pass oder so. Hatten sie ja schon mal irgendwie korportiert, dass da jetzt noch eine Entschädigung oder irgendwas nachkommt. Ja, alles sehr ärgerlich.
Klar, und da steht auch natürlich Fat Rocksteady im Intro und so. Das verbindet man natürlich mit denen. Und die kriegen natürlich jetzt auch den ganzen Kübel an Mist, der jetzt ausgekippt wurde. Den kriegen die jetzt über den Kopf geschüttet. Wie gesagt, wahrscheinlich ist die Wahrheit in der Mitte so. Natürlich stehen die dafür mit ihrem Namen, vielleicht können sie nichts dafür, weil der Publisher sie da irgendwie dazu gezwungen hat oder in irgendwas reingedrückt hat, aber ja, das ist echt ein schwieriges Thema und es tut einem auch wirklich, also bei aller Häme, die wir auch sonst öfter mal gegen PC-Leute ausschütten, ist natürlich schon einfach irgendwie ein Debakel und es tut einem auch wirklich leid für Leute, die das halt auf dem PC spielen
wollen. Was übrigens nie ernst gemeint ist, außer bei Daniel.
Ja, außer bei mir. Ja. Und ja, schade, aber für die Konsolenversion, wenn man wirklich nur mal die betrachtet, finde ich es trotzdem ein hervorragendes Spiel, muss ich sagen.
Ja, ja. Technisch das ist ja mein Spiel des Jahres, aber das überrascht hier, glaube ich, niemand.
Komm, erzähl dein Friseur.
Ja.
Gut, dann wollen wir am Ende noch einen kleinen Spoiler-Part anhängen.
Ja, dann hängen wir jetzt noch einen Spoiler-Part an.
Weil das gehört nämlich da auch dazu, warum das Spiel so gut ist. Also ich meine, technisch ist es toll und mechanisch ist es toll, aber es ist ja noch toller, was auch
da passiert. Also dann ab jetzt, super Spoiler, jetzt wegschalten, wenn ihr es noch spielen wollt.
Oder wenn ihr es noch nicht
durch habt. Ja, oder wenn ihr es noch spielen wollt. Und es gibt ja auch durchaus Leute, die sagen, die stört mich so gar nicht, die Spoiler. Also mir kommt es aufs Gameplay an und ich stört mich jetzt nicht, wenn ich weiß. Also bei Titanic wusste ich auch, dass das Schiff am Ende untergeht und habe mir trotzdem...
What? <gemacht.
lacht> deswegen. Also eine Frage, bevor wir zum Spoiler-Part kommen. Das würde mich nämlich mal interessieren. Ich tue mich da ein bisschen schwer, weil ich mich da nicht so genau auskenne. Ich kenne mich halt ein bisschen mit Batman aus, aber nicht so perfekt wie du. Würdest du denn sagen, dass man eigentlich die Comics und die Serien kennen muss? Weil mir ging es halt oft so, dass ich gesagt habe, so, ich hatte schon eine grobe Ahnung, wer Nightwing ist und dass es mehrere Robins gibt und sowas. Aber ich musste mich dann auch nochmal kurz einfummeln. Und ich finde, es wird in dem Spiel so en passant, so, ach, hier ist der Nightwing und ja, der ist ja in diesem Bluthaven und Zeugs. Und da musste ich auch erstmal so... Moment, jetzt muss ich dann doch nochmal wieder zurückgehen und nachlesen, was das genau auf sich hat.
Ja, also sie setzen schon einiges voraus, aber ich finde jetzt, dass die, so wer Nightwing ist und so, das ist jetzt für die Story an sich ja nicht so kriegsentscheidend. Es wäre natürlich schon gut zu wissen, wer das ist und das, wie das Verhältnis zwischen Batman und Nightwing ist, dass er, also Nightwing natürlich immer noch versucht, aus Batmans Schatten zu treten und den immer so ein bisschen runterredet oder so, also dass da ein leicht gespanntes Verhältnis ist. Es hilft natürlich, wenn man weiß, dass der halt früher der Assistent war und jetzt halt selbstständig ist. Aber
war er mal in Robin oder ist es?
Ja, das ist, also Nightwing ist Dick Grayson, der erste Robin gewesen, der dann irgendwann weggegangen ist und dann in Bloodhaven, ist ja auch so geil, wie dieser Ort Bloodhaven geschrieben wird, aber ja, ist durch Bloodhaven.
Bloodhaven klingt halt wie so eine schlechte, so eine schlechte amerikanische Metalband halt. Also, ja. Also mit so Punkten über dem Ü noch dann. Oder im Ü, in dem Fall.
Man muss ja zum Beispiel auch nicht wissen, wer Poison Ivy ist, weil im Spiel ihre Rolle dann ja auch entsprechend positioniert ist und so. Aber es ist natürlich mehr so Bonus-Content, wenn man weiß, wo die herkommt und so, gell?
Es geht halt darum, ich betrachte halt diese Arkham-Spiele als in sich geschlossenes Erzähluniversum. Und da wird halt Poison Ivy in den Vorgängern eingeführt. Sie wird als Charakter erklärt. Und wenn ich jetzt sage, ich spiele jetzt nur die Spiele, dann wusste ich in den Vorspielen, da hat jeder Charakter so seinen Auftritt bekommen, er wurde erklärt, ich wusste um die Vorgeschichte. Und jetzt bin ich beim dritten Teil, oder 3.5 oder 4, wie man es auch nennen will, oder welche Zählweise man da anwendet, und auf einmal hauen sie mir Charaktere um die Ohren, die in dieser Form so noch nicht aufgetreten sind. Und dann sage ich halt, okay, auf einmal brechen sie, vorher war das egal, da musste ich nicht viel über Batman wissen und es wurde mir alles erklärt. Und auf einmal kommen sie daher und sagen, ach ja, ach übrigens, im vierten Teil musst du jetzt schon wissen, was in den Comics passiert ist und du musst jetzt schon wissen, in welchem der 200 alternativen DC-Universen wir gerade sind. Das ist ja, dann kommt ja dann auch nochmal dazu.
Ja, das beneidet mich tatsächlich ein bisschen ungeschickt. Ich finde, also dann können wir jetzt wirklich in den Spoiler-Teil übergehen. Wenn man nochmal diesen Unterschied zwischen das Arkham-Universum ist was für sich geschlossenes und das Arkham-Universum setzt voraus, dass man die Comics gelesen hat. Ich finde, vor dem Gesichtspunkt, dass das Arkham-Universum was geschlossenes ist, diesen ganzen Arkham Knight, das ganze Arkham Knight-Mysterium ganz schön, wie sagt man denn, ungalant gelöst. Es ist so ein der große Reveal oder ein coolere Reveal für die Spieler der Arkham-Spiele, die jetzt die Comics nicht gelesen haben, wäre, wenn hinterher herauskommt, dass der Arkham Knight jemand ist, den man aus den vorherigen Spielen kennt.
Genau.
Und am besten so Columbo-mäßig oder so. Man hat den schon vergessen, dass es den überhaupt gab, aber stimmt, ach ja, er hier, genau, er ist ja verschwunden oder man weiß nicht genau, was mit ihm geworden ist und der ist das jetzt.
Das wollen sie dir am Anfang ja auch immer suggerieren, weil der sagt ja immer zum Alfred so, ja, such mal die Datenbank von allen Arkham-Inmates durch und gleich das mit der Datenbank von den Ausgebrochenen aus und so. Also sie wollen dich ja am Anfang schon tatsächlich fast immer in diese Richtung drücken, dass du denkst, das ist eine Charakter, den du aus den vorherigen Arkham-Spielen kennst, weil er halt in dem Asylum drin war.
Dann hat Rocksteady damals dieses Spiel angekündigt haben, auf einem Panel kam die Frage, ist der Arkham Knight jemand, den man schon kennt oder ist es ein neuer Charakter? Und wie gesagt, ist ein völlig neuer Charakter. Das ist natürlich eine blanke Lüge.
Ja gut, aber das war wahrscheinlich auch einfach, um ein bisschen die Luft rauszunehmen, weil sonst die Leute wahrscheinlich ewig gesucht hätten.
Ja, und dann und dann wird dir im Spiel eben ein anderer Charakter aus Batmans Vergangenheit plötzlich einfach so hingeschmissen. Du weißt gar nicht so recht, was soll das denn jetzt? Und dann soll es hinterher die große Überraschung sein, dass der eine Charakter, den sie vergessen haben, in den vorherigen Spielen mal zu erwähnen, ach ja, übrigens, den gab es ja auch noch, dass der das unter der Maske dann ist. Das finde ich halt ein bisschen tollpatschig.
Weil wir jetzt ja gerade bei Spoilern sind, ich habe die ganze Zeit überlegt, so, habe ich das vergessen, dass das, dass Jason in Arkham City irgendwie gekidnappt wurde? Weißt du, ich habe die ganze Zeit überlegt, so, war das jetzt? Habe ich das verdrängt? Weil es ist ja öfter mal so, dass man nicht mehr genau weiß, was war denn jetzt bei Witcher 2 oder so. Das ist ja auch schon alles eine Weile her jetzt. Aber dann war das wirklich, das kam in den ersten beiden Spielen gar nicht vor, dieser Jason, oder?
Nö.
Ja, okay. Nö, das wusste ich nämlich echt nicht mehr
so genau. Das ist eben so ein Ding, was man aus den Comics hätte wissen müssen. Und dann ist eben, kommt nochmal erschwerend hinzu, dass sie dann im Vorfeld von Batman Arkham Knight über ihre ganze DLC-Politik dann natürlich einen Red Hood DLC angekündigt haben. Und man ja dann, wenn man halt die Comics kennt, weiß, dass Jason Todd später Red Hood wird. Und dann haben sie jetzt halt zufälligerweise schon das Moveset vom Arkham Knight in dem Spiel drin und dann ziehen sie jemals halt andere Klamotten an. So.
Also das heißt, man wusste mit Red Hood schon, dass Jason dann irgendwo auftauchen wird.
Ja, es war halt noch ein weiterer Tipp. Also tatsächlich war mein allererster Tipp damals, als man ihn das erste Mal gesehen hat, das 100% Jason Todd.
Hm. Aber, weil er ja auch so leicht Batman-Züge hat. Auch.
Ja, genau. Also ich hätte sonst noch vielleicht vermutet, dass es, da gibt es auch eine andere Comicfigur namens Batwing, was witzig, also in den Arkham-Spielen gibt es ja Lucius Fox, der hier der Technik-Guru und so ist, und dem sein, also nee, ist es hier der von Wayne Industries, der die ganzen Technik-Sachen bringt.
Der Büro CEO, umsteht. Der ist einfach Präsident, genau, von Wayne Industries.
Ja. Ja. Genau. Und in den Comics ist dem sein Sohn dann Batwing, und dessen Kostüm sieht sehr ähnlich aus wie der Arkham Knight. Und da dachte ich mir halt, okay, vielleicht über diese Lucius-Fox-Kombination, die man ja aus den Spielen schon kennt, könnte es auch noch sein, dass es irgendwie der Sohn von Lucius Fox ist und das dann vielleicht auch für Lucius Fox voll das persönliche Drama wäre, wenn er am Ende drauf kommt, was, mein Sohn hat jetzt hier meine Technologie oder so missbraucht, um dieser Arkham Knight zu werden. Aber nee, sie haben halt dann einfach einen Charakter aus den Comics reingeschmissen und der ist es halt jetzt. Ja.
Ja, und dann fehlt halt auch so ein bisschen die Motivation, gell? Also man kriegt zwei Häppchen hingeschmissen in so Art Rückblenden in diesen Visionen, und das soll die ganze Motivation erklären, warum Arkham Knight dann so sauer auf dich ist.
Ja, aber was ich, und wie gesagt, wir sind noch im Spoiler-Territorium, was für mich wirklich ein Wahnsinnsmoment ist, und da ziehe ich meinen Hut davor, ist es zu schaffen, diese, jetzt können wir es ja sagen, diese Joker-Geschichte die ganze Zeit geheim zu halten. Also auch in allen Preview-Versionen das Maul zu halten. Ich meine, es begleitet dich ja das ganze Spiel über. Ja. Und wie genial das gemacht ist. Wie genial sie das nutzen, diese aus der Tür rausgehe Animation oder eine Leiter runterkletter Animation, dann steht er da auf einmal und sagt einfach was, und was er sagt und wie er es sagt, oder wenn man durch einen Lüftungsschacht klettert und dann sitzt er halt da und sitzt das dann beim nächsten Lüftungsschacht. Also ich hab so blöd gekichert und gegackert, als das das erste Mal da war. Und es ist in dem Spiel übrigens tatsächlich überraschenderweise nicht Troy Baker, sondern es ist nochmal Mark Hamill, der nämlich auch gesagt hat, er macht diese Rolle nie wieder. Und er ist es aber nochmal. Also.
Ja, aber dann hättest du ja vorhin gar nicht so übertrieben.
Nee, ich hätte.
Troy Baker spricht aber auch irgendwas, oder? Garantiert.
Also in der Regel ist es, glaube ich, Gewerkschaftlicher, irgendwas spricht. Und wenn es nur eine Polizeisirene ist, aber. Ich weiß es gar nicht. Ich glaube, in dem nicht. Ich glaube, das ist nur Kevin Conroy, und das ist dann. Also Batman ist Kevin Conroy und er ist Mark Hamill. Und dann
aber ein das Moment, ist wirklich den gut. Ich. Ganz kurz, ich finde, es ist so verdammt gut eingesetzt. Und dass ich eigentlich gerne, man würde das eigentlich gerne erwähnen, um den Leuten auch zu sagen, wie toll dieses Spiel ist, gell? Weil eben diese Standardmissionen auch dadurch total gewinnen, wenn da einfach Joker rumsitzt und mit dir redet, und es ist auch überhaupt nicht abwägig, dass das passiert, weil diese Art und Weise, wie der integriert ist in dieses Spiel mit diesem Blut und DNA und so, ist einfach so verdammt gut.
Ich fand die Szene, wo du dann diesen anderen diesen Joker quasi Imitator hast, der dann so das Lied für dich singt und du musst dann zuhören, während sich Robin anschleicht, und das war so eine geil inszenierte Szene, weil die einerseits so richtig unangenehm, der lief so der Schauder den Rücken runter, aber trotzdem zeigt sie auch so diese völlige Überdrehtheit dieses ganzen Jokers und des Batman-Universums und so.
Das war eine geile Szene. Und dann war für mich noch einer der Momente des Spiels dieser Auftritt von Man-Bat das erste Mal. Mhm. Ich bin fast vom Stuhl, ich habe fast einen Herzinfarkt bekommen. Also das ist sowas, also mit sowas rechnet man nicht.
Wahnsinn. Junge, ich muss gerade sagen, ich bin so erschrocken. Mein Gamepad ist, glaube ich, einen Meter hochgeflogen in dem Moment.
Und ich weiß gar nicht, ist das bei jedem oder ist das zufällig? Habt ihr das dann auch gehabt, dass einen der Joker dann nochmal deswegen verarscht?
Dass er einmal so Buh macht oder so, oder?
Dass er dann, also dass du später danach ziehst du dich nochmal irgendwann im Haus hoch und dann wieder in dieser Hochkraxel-Animation macht dann der Joker so Buh. Dann,
you
should have seen your face, Dark Knight.
Oh, ich bin so erschrocken, echt, weil du hast ja auch immer so eine Mordsgeschwindigkeit drauf, wenn du dich da so mit diesem Ding, 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 wenn du dich da so hochziehst. Oh, das war echt gut.
Ja, jetzt dürfen wir nicht über das Ende sprechen, weil sonst versauen wir es ja, Daniel.
Ist es denn das Ende so spektakulär, dass man es, dass es besprechenswert wäre?
Ich hätte nicht gedacht, dass sowohl Rocksteady als auch die Lizenzinhaber bei DC so mutig sind, sie das machen zu lassen. Da habt das.
Da habt das. Ja, aber es ist halt, ja, ja, was soll man da jetzt sagen?
Also Vorschlag, ich drehe schnell mein Mikro runter, ihr könnt drüber reden.
Du musst doch deinen Kopfhörer runterdrehen.
Ich meine ich ja. Mein Kopfhörer runter und wenn ich wieder reinhören kann,
dann... Ich stell mir das gerade vor, du drehst das Mikro runter und hörst nein! uns noch und sagst dann so, nein, aufhören, aufhören.
Und, und wenn ich wieder reindrehen darf, dann schreibt mir einfach kurz schnell im Chat und dann weiß ich Bescheid.
Okay.
Tschüss.
Also ich fand das wahnsinnig gut, dass sie das wirklich machen. Ich hätte tatsächlich die ganze Zeit gedacht, weil ja auch, es gibt ja schon diese...
Ich muss auch noch kurz sagen, was, weil...
Also, liebe Hörer, die jetzt sich jetzt spoilern lassen wollen, am Ende des Spiels wird Batman demaskiert und ganz Gotham City weiß, dass Batman Bruce Wayne ist. Und wenn man dann mehr oder weniger zum Ende des Spiels alle Nebenmissionen oder eine gewisse Anzahl an Nebenmissionen erfüllt hat, dann kann man das sogenannte Nightfall-Protokoll aktivieren, was vorsieht, dass Batman sich medienwirksam mit seinem Haus in die Luft sprengt. Und
quasi also, damit sich selbst ad acta legt sozusagen.
Genau, um auch seine Verbündeten zu schützen, dass eben diese Verbindung Bruce Wayne und Batman, dass das am Ende ist, sonst würden sie ja ewig nachforschen, wer ist Robin, wer ist Nightwing, wer sind die alle, und da würden die alle kein schönes Leben haben. Und dann gibt's ja eben nochmal dieses Extended Super Ende, wenn man das auf 100% gespielt hat, und wie gesagt, das alles nochmal zu machen, wenn man da keinen Spaß dran hat, dann ist es das nicht wert, aber da kommt man dann eben nochmal an den Punkt, dass nach der Sequenz, in der sich Bruce Wayne und Alfred mit dem Wayne Manor in die Luft jagt, vermeintlich Commissioner Gordon inzwischen Bürgermeister Gordon geworden ist. Und
noch nicht ganz, da steht noch
oder so. Er wählt noch, also er ist
Wahlkampf.
Im Wahlkampf, ja, er wählt noch. und dass eben er gerade auf dem Weg ist zur Hochzeit von Tim Drake und seiner Tochter, die dann eben jetzt zusammen sein können, weil eben sie nicht mehr Verbrechensbekämpfer sein müssen. Und dann die allerletzte Szene eben eine ist, die an die Entstehungsgeschichte von Batman erinnert, dass eben wohlhabende Eltern mit ihrem Kind durch eine dunkle Gasse gehen und da ausgeraubt werden. Und dann denken die schon, ja, jetzt, wer soll euch helfen? Batman gibt's ja nicht mehr. Und plötzlich steht eine seltsam aussehende Fledermausgestalt mit riesigen Feuerschwingen und um sie rum lauter hunderte Fledermäuse und packt sich eben diese Verbrecher. Und da gibt's ja dann auch x Interpretationsmöglichkeiten, was dieses Ende aussagen kann. Und so die sich ja momentan am meisten hält, ist eben, dass es sehr wohl Bruce Wayne ist, der jetzt aber seine Bruce Wayne-Identität endgültig abgelegt hat und eben das nutzt, dass es Batman eigentlich nicht mehr geben kann. Und diese Angst, wenn es Batman nicht ist, was ist es dann? Was muss das für ein Monster sein? Eben als sein neues Symbol benutzt. Also Batman galt ja schon immer als Symbol der Angst und so. Und jetzt ist es eben so, es kann ja nicht mehr dieser nette Batman sein, der noch irgendwie ein Mensch war, sondern es ist diese Fledermaus-Monster-Kreatur. Und die Vermutung ist natürlich, wenn Scarecrow dieses Angstgas hatte im Spiel, dass er das sich eben irgendwie zunutze macht und damit jetzt die Nacht geschützt oder so.
Also, wie du gesagt hast, sehr mutig, weil es halt wirklich so ein Ende setzt auch irgendwie an diese Erzählung. Was ich aber auch immer schön finde an dieser Comic-Welt, dass man halt auch solche Sachen machen kann. Weil es muss an der Stelle ja nicht weitergehen, sondern du kannst ja einfach jederzeit sagen, so, wir machen eine neue Batman-Interpretation oder
ja,
so.
Genau.
Das finde ich echt cool. Was ist denn mit dieser Theorie, dass das der Azrael ist? Weil es gibt doch diese Azrael-Story-Mission, die habe ich nicht komplett vervollständigt,
aber der
hat doch auch so dieses Feuer.
Was dafür spricht, ist natürlich, dass das ganze Ding Nightfall-Protokoll heißt und diese wichtige Azrael-Geschichte ist eben die Nightfall-Saga, wo Batman abgelöst wird durch Azrael.
Die gibt's
als Comic auch, oder wie? Die gibt's als Comic auch, also das ist eine ziemlich gute Geschichte. Was aber da nicht dafür spricht, ist, also wenn man diese Azrael-Missionskette abschließt, gibt es zwei mögliche Ausgänge und beide lassen ihn nicht als möglichen Batman-Nachfolger dastehen.
Okay.
Also in beiden Fällen wäre er da nicht der geeignete Kandidat und es wäre auch irgendwie ein bisschen schwach. Also ich fände das auch irgendwie ein bisschen so, jetzt ist der Assi hier der Held und nee,
der Assi.
Cool. Ja.
Vielleicht nochmal einen Schritt zurück. Also das Ende fand ich auch, das normale Ende ist ein bisschen unbefriedigend, muss man schon dazu sagen, wenn man eben den Abspann nur sieht, ohne die ganzen Riddler-Sachen gemacht zu haben.
Ja.
Finde ich auch komisch, dass sie das gemacht haben, weil das ist eigentlich so ein perfekter Abschluss, weil es lädt nochmal zum Spekulieren ein mit diesem Feuer-Batman und ist ja auch so rauchig und so.
Ja.
Verstehe ich nicht, warum sie das an diese Joker-Dinger koppeln. Aber gut, was ich aber davor auch gut fand, warum mir Asylum so gut gefallen hat, waren halt auch vor allem diese Scarecrow-Missionen, die so die Realität so twisten, ja, und wo dann auch Dinge passieren, die dann halt so selbst in dieser Batman-Universum keinen Sinn mehr machen, weil halt diese Drogencocktails da induziert wurden. Und dieses ganze Ende von der Scarecrow-Geschichte, die finde ich auch richtig cool gemacht, weil das halt wieder sehr an diese Asylum-Geschichte anknüpft und auch wie du dann halt stellenweise auch den Joker spielst, allein wie du diesen rosa Panzer dann da drin hast und dann diese kleine Ego-Shooter-Sequenz. Und wie das dann immer wechselt und diese Steinstatuen von Batman, die Atmosphäre ist so dicht, die ist so dicht einfach, diese Atmosphäre. Und es passt halt auch einfach so gut, dass dieses Joker Schizophrenie, die er da quasi so entwickelt, oder diese Bipolarität, dass die da so da nochmal zum Abschluss kommt und das dann aber auch gleichzeitig ihm dabei hilft, mit dieser Scarecrow-Drogensache klarzukommen, ist eigentlich super gemacht.
Ja. Also hat mir sehr gut gefallen. Sollen wir Daniel wieder reinholen oder haben wir noch was?
Lass ihn mal wieder rein.
Ja, wollen wir wieder reinlassen? Warte mal, ich schau mal in den Chat. Du kannst wieder. Verehrte Zuhörer, Daniel ist gleich wieder da.
So, ich fühle mich gerade so ein bisschen wie bei so Familienduell, wo einer auf die Schulter klopft. So.
Nee, hat mehr Kalorien oder weniger, ist er wurscht.
Anders!
So, du musst jetzt den Begriff in 30 Sekunden erklären. Und
eine Frage, die sich mir gerade noch, während ich stumm auf diesen Ausschlagbalken von euch geschaut habe, wie die quasi eure Tonspur ausgeschlagen ist, gestellt habe. Sie sagen jetzt ja immer so, ja, das war's jetzt, das ist jetzt quasi der Abschluss der Arkham-Trilogie, aber die Gesetze des Marktes gelten ja auch für Rocksteady und Warner, denn ganz ehrlich, wenn das jetzt erfolgreich ist und hat ja auch gute Kritiken bekommen und so, dann machen die doch weiter, oder?
Also theoretisch, naja, hat Manu ja eben schon angesprochen, du kannst ja in den Comics immer und überall irgendwo wieder ansetzen. Mhm. Dann machst du halt irgendwie wieder ein Reboot oder ein Neuboot oder sonst irgendwas. Boot.
Oder beziehungsweise du könntest ja auch diese ganzen, wie du es gesagt hast, dieser Nightwing könnte ja auch ein eigenes Spiel vertragen, zum Beispiel, weißt du, mit seinem Bloodhaven oder wie das Ding heißt.
Ja.
Und also Charaktere gibt's, glaube ich, genug. Es muss ja nicht unbedingt nochmal Batman sein. Die Gerüchte halten sich doch auch hartnäckig, dass Rocksteady Superman umsetzen soll.
Ja.
Oder sowas wie Superman vs. Batman oder sowas, weißt du, was ja auch quasi so ein Real
im eigenen. Das sehe ich tatsächlich noch eher. Das sehe ich dann noch eher, weil halt eine starke Filmlizenz noch dranhängt und eine riesen Werbekampagne, dass sie halt einfach ein Batman vs. Superman-Spiel machen.
Aber ist zu nah dran jetzt.
Wollte ich auch gerade sagen, der kommt doch schon irgendwie jetzt nächstes Jahr oder Ende des Jahres sogar schon, oder?
Ja, das ist ja nur eine Mod. Keine Ahnung.
Also Möglichkeiten gibt es da viele, aber ich glaube, Rocksteady hat auch erstmal abgeschlossen mit dem Kapitel. Ich glaube schon, dass sie da Bock haben, was Neues zu machen. Was sich ja viele wünschen, ist ein Turtles-Spiel. Wäre natürlich auch
stimmt,
super, weil das zum Kampfsystem auch perfekt passen würde. Ja. Das wäre natürlich auch echt lustig. Dieses Spiel mit Vierer-Koop, Daniel.
Heißt, Batman Prügel heißt.
Was ich gerade noch sagen wollte, ohne zu spoilern, fandet ihr das auch, ja, wie soll man sagen, dadurch, dass diese Storyline ja sehr frei wählbar ist, wann du die machst. Also für mich war das Ende so, nachdem man eben diesen Scarecrow-Tree abgeschlossen hat, dann ist ja quasi wieder so die Stadt, da, also dann kannst du die anderen Story-Missionen, die Nebenmissionen machen. Also dieses Scarecrow-Tree ist ja so quasi der Main-Erzähl-Arc. Ja. Mhm. Danach hatte ich so dann eben weitergearbeitet, weil du musst ja dann zu dem Ende noch hinarbeiten, bis du halt so und so viel Prozent abgeschlossen hast. Bis du dann das richtige Ende einläuten kannst. Aber ich fand, da hat sich für mich so ein bisschen so dieses Antiklimax irgendwie eingestellt. Also natürlich arbeitest du dann so quasi noch die Sachen ab, aber die haben alle dann nur noch, die haben alle deutlich weniger Bedeutung so im Vergleich zu diesem Höhepunkt, den du da davor hattest.
Da gibt's einen Dialog zwischen zwei so Schurken, wo der eine sagt, kommst du dir auch so vor, es wird diese Nacht ewig dauern?
ich bin jetzt noch nicht durch mit der Hauptquest, deswegen kann ich da nichts zu sagen, weil schwierig, aber ich kann es durchaus so.
Es ist halt so ein Open-World-Problem.
Genau, es ist ein Open-World-Problem und es gibt ein einziges Open-World-Spiel, was bisher ein ordentliches Ende hinbekommen hat. Das ist Red Dead Redemption. Punkt.
Stimmt.
Aber das ist ein bisschen ein Problem hier, was sie aber ganz cool schaffen. Es passiert eben was, ohne dir jetzt das zu verraten, Daniel, was wir gerade eben angesprochen haben. Das passiert in der Hauptmission und dann reagieren aber auch diese Funkgespräche da drauf. Und da kann man auch einige lustige Momente dann irgendwie aufhaschen, weil die dann auch Bezug darauf nehmen. Das ist sehr cool.
War das so gut.
Ja. Okay. Ja, dann weiß ich, hey, was ich jetzt gleich mache. Da müssen wir jetzt mal Schluss machen, damit ich endlich auch mal das Ende spielen kann. Ja. Weil viel dürfte ich eigentlich nicht mehr haben, wenn ich zumindest euch im Vorgespräch richtig verstanden habe.
Prepare to have your mind blown.
Wahrscheinlich ist es jetzt voll scheiße, weil wenn ich jetzt schon erwarte und ich habe jetzt die ganze Zeit vorgestellt, ey, die erzählen da bestimmt totales krasse Zeug hier, während ich hier sitze und Girl von Ipanema höre auf dem Warte-Channel. Und
Barbie-Girl und so.
Ja, genau. Und dann ist da wahrscheinlich gar nichts Cooles.
Also ich fand es jetzt, da ich nicht so der Comic-Leser bin, fand ich es jetzt okay.
Du bist überhaupt kein Leser.
Nee, ja, eben. Aber ich fand, im Spiel hatte ich mehr solche Wow-Momente als jetzt nur durch das Ende. Aber okay. Gut, ich bin gespannt, um dich wieder ein bisschen runterzubringen.
Ja, das wird nichts mehr bringen. Der Hype-Train ist schon losgefahren. Alles klar. Ja, dann, ich hoffe trotzdem, dass es irgendwie weitergeht, weil wir müssen irgendeinen Grund haben, um mich wieder einladen zu können.
Ihr werdet dann total abgefahrene Erklärungen finden, warum da Batman in dem Spiel sein könnte.
Doch, ganz am Ende kommt er auf jeden Fall nochmal vor. Echt jetzt?
Ja, aber ist der Fußballmanager nicht sowas wie Batman?
Ich weiß ja, genau. Nicht. So Zeugs werden wir uns auf jeden Fall ausdenken, um dich wieder in den Gras zu zerren. Machen auf jeden Fall.
Zur Not nehmen wir halt auch ein Turtlespiel, gell?
Ich freue mich drauf.
Alles klar. Genau, das ist das richtige Stichwort, ja. 120%, ich freue mich drauf.
Geile Spiele, ja. Aber dieses Mal muss man ja auch noch dazu sagen, oder?
Ja. Achso, war jetzt völlig ironiefrei.
Ja, absolut. Also ich meine, wir hatten jetzt schon Witcher, wir hatten jetzt schon Batman und dann kommt noch Fallout dieses Jahr. Also,
wird schwierig. Wer soll das denn alles noch wegspielen?
Das ist eher das größte Problem, ja. Dass man sich da fragt, woher die Zeit noch nehmen. Michi kann ja nicht jede Nacht völlig erschöpft vor der Konsole einschlafen.
Ich habe schon wieder so Angst, dass ich wie so eine japanisches Internet-Café-Horrorgeschichte ende. So völlig dehydriert nach 8 Tagen.
Aber bei Batman kann es echt gut passieren. Also ich habe auch einige Sachen brach liegen lassen hier im Haushalt und Co. Ja. Vorsicht vor diesem Spiel.
Da muss man echt, vielleicht kann man irgendwie so Samariter oder so, dass die dann, oder Arbeiterwohlfahrt, dass die immer so Essen vorbeibringen für so Essen auf Rädern oder sowas, dass man einfach das Haus nicht mehr verlassen muss und so, dann kann man das vielleicht alles schaffen.
Das wäre mal eine Funktion für Kinect gewesen, aber das funktioniert ja auch wieder nicht. Vitalwerte im Auge behalten.
Konnte man nicht bei World of Warcraft, konnte man, glaube ich, Pizza bestellen über den Chat.
Ja, stimmt.
Ich, das ist ganz diese Urban Legends hier, gell?
Gut, alles klar. Dann danke Manu und natürlich auch danke Michi für diese fachkundige Batman-Einschätzung und schönes Spiel und wir hören uns morgen, Manu, ne?
Jo.
Ciao.
Ciao.